Mir ist gar nicht wohl bei der Brauerei, sagte er. Ich verstehe dich nicht. Ein Käsebiertheater ist doch eine großartige Idee. Dein Schwiegersohn hat immer noch so eine Inflationspsychose, alle Leute übrigens in Deutschland. Die Sachwerte spuken ihnen immer noch im Kopf rum. Die ganze Sache hat so einen unsoliden Anstrich. Auch bei Mitte ist mir nicht wohl. Bei allen diesen Leuten sieht man nicht klar. Ich verstehe dich nicht, Gustav. Richard ist doch so unternehmend. Du bist immer ein Hemmschuh gewesen. Liebe Mathilde, erinnerst du dich noch an den Zusammenbruch von Töni und Schwarzbach? Das war auch so eine Theatergründung. Nachher ist kein Mensch reingegangen. Nein, mir ist nicht wohl bei dieser unsoliden Geschichte. Haben wir die Terrains so lange gehalten, hätten wir sie auch noch eine Weile länger halten können. Frau Frechheim sagte, man munkelt, dass Oppenheimer was mit der kleinen Kohle hat. Es ist doch schrecklich heutzutage mit den jungen Mädchen. Jetzt wird sie überhaupt keiner mehr heiraten. Willst du morgen mit mir in die Oper kommen? Ich habe Karten. Was ist es denn? Traviata. Ja, sehr gern, Gustav. Du holst mich dann mit dem Wagen? Onkel Gustav stieg in der Keithstraße aus, wo er schon lange wohnte. Der Bau war nun Ende September soweit, dass ausgeschachtet wurde, und noch war kein Termin für die Genehmigung abzusehen. Inzwischen hatte Karl Weiß Otto Mitte mit der Gesamtausführung der Großsiedlung Hohenschönhausen betraut. Nach einem völlig irrsinnigen Plan wurden dort Wohnungen für 5000 Menschen geschaffen. Der Hauptplatz wurde für Lichthöfe und wunderschöne weitläufige Treppenhäuser genommen, was eine bildschöne Fassade ergab. Die Wohnungen hingegen enthielten zwei kleine Löcher als Zimmer, dazu Bad, Küche, Nebengelasse, was alles um eine sehr geräumige, fensterlose Diele herumlag. Das Resultat war später, dass Frau und Kinder Jahr aus, Jahr ein in dem fensterlosen Raum bei künstlichem Licht spielten und nähten. Hinzu kam, dass Otto Mitte besonders teuer baute. Soweit ging das Geschäft Otto Mitte Karl Weiß in Ordnung. Nicht aber, was das Käsebiertheater anbetraf. Noch hing alles in der Schwebe, noch war keine Bauerlaubnis erteilt, noch war infolgedessen auch der Vertrag Mitte-Muschler nicht völlig perfekt gemacht, was erst nach Erteilung der Bauerlaubnis erfolgen konnte. Am 22. Oktober kam eine Antwort auf einen Antrag vom 14. September. Otto Mitte sah, dass Karl Weiß nicht genügend hinterher war, die Schwierigkeiten des Instanzenweges unterschätzt hatte. Am 5. November kam eine Erlaubnis für die Keller. 2 Monate waren vergangen, seit Karl Weiß gesagt hatte, in den nächsten Tagen hätte er den Bauschein. Ende November, der Frost begann, war er noch nicht da. Inzwischen hatten sich Leute auf die Annoncen in den Tageszeitungen hingemeldet, die tatsächlich die Luxuswohnungen mieten wollten und, als man ihnen keinen Termin sagen konnte, absprangen. Die ganze Angelegenheit war um ein halbes Jahr verschoben worden. Statt am 1. Februar würde das Theater erst im Herbst eröffnet werden können. Käsebier hatte seinen Vertrag mit dem Hausbesitzer der Hasenheide erst zum 1. April kündigen können. Dies war nun sein Glück. Bis zum April blieb er in seiner Goldgrube. Den Mitarbeitern, soweit er sie nicht nach dem Kurfürstendamm mitnehmen wollte, war eine längere Spanne Zeit gelassen, und er hatte den Sommer 1930 noch in Ruhe für Filmarbeit und zur Vorbereitung neuer Nummern zur Verfügung. Frau Käsebier hingegen, die sich auf die neue Wohnung vorbereiten wollte, war höchst ärgerlich, dass sie für ihre Fantasie noch immer keine realen Grundlagen bekam. Sie wollte anfangen, Spitzengardinen zu arbeiten, aber noch konnte sie keine richtigen Fenstermaße bekommen. Auch wollte sie ein Esszimmer mit elegantem Buffet. Wie groß wird die Stellwand sein? Eine Auskunft war nicht zu erreichen. Anfang Dezember, kurz vor Weihnachten, fand bei Otto Mitte wieder mal in Sachen Projekt Käsebier eine größere Sitzung statt. Herr Karlweiß hielt dort den versammelten Interessenten einen langen Vortrag über Wesen und Dauer eines behördlichen Instanzenweges. Er sagte: Wenn man ein Projekt am 13. Juni zur Baupolizei gibt, so ist es eine Woche später beim Bezirksamt, 8 Tage später beim Tiefbauamt, womit der Juni vorbei ist. Am 2. oder 3. Juli ist es bei der Stadtentwässerung, 14 Tage bei der Hochbaudeputation, 8 Tage beim Vermessungsamt, 8 Tage beim Brandschutzamt, was schon August bedeutet. Von dort geht es zum städtischen Bauamt, nochmal 8 Tage, dann September zur Zentrale der Baupolizei. Angenommen, es geht glatt, geht es in 4 Wochen, also Oktober, zum statischen Prüfungsamt. 3 Wochen später zum Polizeipräsidium, 4 Wochen später Ministerium, also Anfang Dezember, was beinahe ein halbes Jahr bedeutet. Die Herren denken immer, heute geplant, morgen gebaut. Die Genehmigung für einen komplizierten Bau wie den unseren dauert 6 Monate, wenn man Glück hat.
Das hätten Sie nur in Baden-Baden zu sagen brauchen, rief Muschler.
Ich habe gedacht, ich könnte es beschleunigen, aber die vielen Extrawünsche von Herrn Muschler,
das ist ja großartig. Alles, was den Bau betrifft, habe ich Ihnen überlassen. Und denn,
Ruhe, Ruhe, rief Mitte. Wir werden uns doch hier nicht veruneinigen, nicht wahr, Herr Muschler? Jeder tut sein Bestes. Uns hat die Sache mehr gekostet, als sie je einbringen wird.
Na, na, Herr Kommerzienrat,
so ein kluger Kopf. Aber ich bin ein Unternehmer. Ich will Beschäftigung. Ich bin kein Finanzier. Trotzdem, Herr Mitte, ich weiß nicht, wie die Verhältnisse auf dem Bau- und Geldmarkt sich weiter gestalten. Bei den Zeiten kann man nicht bis Herbst disponieren über ein Dreivierteljahr.
Ich muss für Stein und Holz und überhaupt Baumaterialien oft auf länger als ein Jahr disponieren. Man kann doch auf ein paar Monate disponieren. Ich verstehe nicht, Herr Muschler.
Ich habe ja auch nichts dagegen, dass die Anträge weiterlaufen und will ja auch, wenn die Genehmigung doch nun endlich mal kommen sollte, alles auf sorgfältigste prüfen, aber ich muss mir jetzt noch freie Hand lassen.
Na, ist ja gut, sagte Mitte. Ich habe schon mehr Tänze mit der Baupolizei bestanden. Ich fürchte, sie wird auch diesmal den Bau verhindern und damit so und so viel Arbeitsgelegenheit.
Wofür meinen Sie, dass die Baupolizei sonst da ist?
»Schade. Das wäre ein Thema für meine literarischen Neffen«, sagte Muschler.
»Aber soll doch mal Oberndorfer hingehen.«
»Schön«, sagte Mitte.
»Otto Mitte will sie nicht hindern.«
Muschler hatte immer wieder gebeten, dass Oberndorfer einmal direkt für ihn zur Baupolizei ginge. Karlweiß hatte stets erklärt, dass bei seinen glänzenden Beziehungen damit mehr verdorben als genützt würde. Anfang Dezember ging nun endlich Oberndorfer zur Baupolizei. Unten empfing ihn ein Beamter. Er hatte einen grauen Seehundsbart und sah über seinen Zwicker Oberndorfer an.
»Bitte füllen Sie hier den Zettel aus.«
Oberndorfer nahm den Zettel. Name und Angelegenheit des Besuchers. Der Portier drückte ihm ein zweites Formular in die Hand, das mit dem ersten identisch war.
»Bitte füllen Sie den Zettel auch aus. Den behalten Sie nun.«
Oberndorfer füllte aus. »Es wäre doch praktischer«, sagte er, »wenn Sie Blaupapier dazwischen täten.«
»Ja«,
sagte der Portier und wurde so menschlich, als ob er 2 Zigarren bekommen hätte.
»Das hat schon mal einer gesagt. Ja, wir haben's dann auch mal gehabt. Ja, aber ist dann nicht mehr genommen worden. Im Übrigen sind die Dinger ja ganz überflüssig.« Aber da haben sie mal geschenkt bekommen. Nun sollen sie aufgebraucht werden. Ja, da haben wir so eine Weile hier zu liegen und dann werfen wir sie weg.
Oberndorfer stieg in den letzten Stock. Durch einen breiten, grau gestrichenen Korridor kam er in das Zimmer 213. 2 Beamte saßen am Fenster, einer schrieb, der andere wickelte gerade sein Frühstück ein. Ein dritter, ein alter Mann, heftete Akten. Der Leim stand neben ihm und grobes Garn. Oberndorfer ging zum Frühstücker. Dispensgesuch, Mitte, Muschler. Der Frühstücker zeigte mit dem nackten Daumen über die Schulter weg auf den hinter ihm sitzenden angezogenen Beamten. Oberndorfer wandte sich an diesen. Es handelt sich um das Dispensgesuch Mitte Muschler. Wortlos griff der Beamte in die vor ihm stehende Kartothek, schüttelte den Kopf, wandte sich um, stand auf und ging an den hinter ihm stehenden Aktenschrank, sah nach.
»Ist schon weitergegangen. Zimmer 238.«
»Danke.« Oberndorfer ging ins Zimmer 238. Hier saß ein Herr, der sich um Oberndorfer nicht kümmerte. Oberndorfer sagte, es handelt sich um das Dispensgesuch Mitte Muschler.
»Augenblick«,
sagte der Beamte. Er sah nach.
»Schon beim Dezernenten.«
»Na, das ist ja mal schnell gegangen«, dachte Oberndorfer und lief den Korridor zurück, die Treppe zwei Etagen höher und dann erst rechts, dann links, stand vor einem Fenster und der Damentoilette, lief wieder zurück. Ausgestorben lagen die Korridore. Die Korridore hatten sich längst selbstständig gemacht. Grausam und echolos boten sie sich Oberndorfer dar. Schließlich klopfte Oberndorfer an ein Zimmer, wo Anmeldung stand. »Ach, entschuldigen Sie, wo ist denn Zimmer 314?« Ein freundlicher Ostpreuße stand auf.
»Das ist auch schwer zu finden, sehen Sie. Hier den Korridor zurück, dann zwei Stufen rauf, dann ums Eck und dann nochmal um die Ecke und dann sind Sie schon da.«
Oberndorfer dankte ihm vielmals und lief wieder zurück. Endlich Zimmer 314, Regierungs- und Baurat Hoppe. Oberndorfer klopfte, Regierungsrat Hoppe war nicht da. Oberndorfer stand wieder auf dem Korridor, kein Mensch weit und breit. Er klopfte aufs Geratewohl. Der Beamte sagte, der Herr Regierungsrat sei beim Abteilungsleiter, es könne eine Viertelstunde dauern.
»Steht man hier rum«, dachte Oberndorfer.
Im Mitteltrakt stand eine Bank. Oberndorfer kaufte sich die Mittagszeitung und las. Nach einer Viertelstunde ging er wieder zum Zimmer 314. Regierungsrat Hoppe war ein gemessener Herr.
»Dispensgesuch Mitte Muschler ist schon zur Unterschrift.«
»Ich danke vielmals«, sagte Oberndorfer. »Dürfte ich fragen, wie es steht?«
»Sie werden auf dem Dienstwege Bescheid erhalten«, sagte der Beamte hochmütig.
Oberndorfer durchwanderte wieder das Dienstgebäude und gelangte an die Kanzlei. Zwei Beamte saßen am Fenster. Einer schrieb, der andere wickelte gerade sein Frühstück ein, ein dritter, ein alter Mann, heftete Akten. Oberndorfer sagte in den Raum,
»Dispensgesuch Mitte Muschler.«
Wortlos griff ein Beamter in die hinter ihm stehende Kartothek, wandte sich um, schüttelte den Kopf, ging zu einem Aktenschrank, sah nach.
»Ist schon weitergegangen. Zentrale.«
»Seit wann, bitte?«
»Seit 14 Tagen.«
»Danke.« Oberndorfer stand im dicken Schneetreiben auf der Straße. Der Wind pfiff.
»Wie komme ich zur Zentrale?«
»Untergrund. Besten Untergrund«,
kam zur Zentrale. Der Dezernent war ein freundlicher Herr, Dr. Scheunemann. »Dispensgesuch Mitte Muschler ist noch nicht hier.« »Ach, wie ist das möglich? Es ist doch vor 14 Tagen vom Bezirksamt abgegangen.« »Ja, so lange brauchen die Akten, bis sie bei uns sind. 14 Tage, das ist gar nicht so lange für den Aktenwagen.«
»Warum schicken Sie sie denn dann nicht mit der Post? Da wären sie in einem Tage da.«
»Das käme dem Staat viel zu teuer. Mit der Post? Nein, das würde den Betrieb zu sehr verteuern.«
»Na, das ist doch schrecklich, dies Gerenne wegen so einer Sache. Gibt es denn keine Möglichkeit festzustellen, wo das Gesuch geblieben ist, um es zu beschleunigen?«
»Tja, das ist schon so.
zuckte Dr. Scheunemann die Achseln. »Genauso gut könnte ich Sie nach dem Verbleib eines Ziegelsteins fragen, den Sie in einem Ihrer Bauten vermauert haben.« Der Wind pfiff. Oberndorfer stand auf der Straße. Heftiges, nasses Schneetreiben hatte eingesetzt. Oberndorfer musste nun noch wegen des Theaters nach dem äußersten Schöneberg. Elektrische? Ist doch zu langweilig. Werde ich mir ein Taxi nehmen.
Leerlauf, dachte Oberndorfer,
fuhr nach Schöneberg, dachte, dass es noch nicht mal sein eigener Bau war, für den er hier rumkutschierte. In der Tauentzienstraße ließ er halten, sah den Weihnachtsbetrieb. Nichts als Käsebier, Käsebier als Gummipuppe, als Aufziehpuppe, als Luftballon, stieg wieder ein. Käsebier wird immer berühmter, dachte er. So gut ist er aber gar nicht. Bei uns wird immer alles übertrieben. So was Schlechtes wie diese Gummisachen. Die Leute haben gar kein Gefühl mehr für Qualität. So was könnte doch auch nett gemacht sein. Oberndorfer kam nach Schöneberg. Im düsteren Vorraum, einem alten Berliner Zimmer, standen gerade zwei Beamte beim Handtuchzählen. Der eine Beamte hatte schmutzige Handtücher in der Hand und sagte, 26. Oberndorfer stand da. Ich möchte dem Dezernenten die Bescheinigung bringen.
Ja, 26. Ist nicht mehr da, sagte der andere. Nur die Saubern. 28.
Der erste.
Ja, 28.
Der andere zählte. Oberndorfer sagte, dann sind Sie vielleicht so freundlich und geben den Brief ab. Der Beamte zählte weiter.
30. 31. Kann ich machen, legen Sie ihn hin.
Oberndorfer sagte, geben Sie mir bitte eine Bestätigung. Der Beamte zählte.
35, 36 geben wir nicht, schicken uns ein Eingeschrieben.
Oberndorfer sagte, es sind wichtige Dokumente darin, ich muss eine Bestätigung haben. Der Beamte sagte,
immer nicht, schicken uns ein Eingeschrieben. 41, 42,
jede Behörde ist verpflichtet, Briefe zu bestätigen.
Wir sind nicht verpflichtet. Schicken Sie ein Eingeschrieben. 44, 45.
Sie sind dazu verpflichtet.
Es gibt eine Bestimmung, dass wir nicht Bestätigen brauchen. Beschweren Sie sich oder schicken Sie ein Eingeschrieben. 48, 1, 2, 3.
Oberndorfer ging weg. In der Tauentzienstraße stieg er aus. Er wollte sich ein paar Schuhe kaufen.
»Wollen Sie Marke Käsebier?«
sagte das Fräulein. Oberndorfer ließ sie sich zeigen. Er wollte lieber eine andere Fasson. Sie hatten ihm zu viele Verzierungen. Aber schließlich nahm er sie doch. In der Tauentzienstraße schrien die Straßenhändler in den Schnee.
»Seidenschals, die erstklassigen Seidenschals, Stück vor Stück, 3 Mark. Das echte Coty-Parfüm, der Fabrikant hat Pleite gemacht. Jede Flasche 1 Mark. Käsebier, die echte Gummipuppe. Etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen. Können sie ans Herz drücken, können sie ins Bad mitnehmen. Den kleinen Käsebier finden sie nur hier. Eine kleine Schraube gedreht. 3 Tafeln Schoko, 30 Pfennig. Aus der berühmten österreichischen Schokoladenfabrik. 1 Nougat, 1 Mokka, 1 Marzipan. Die Probetafel 10 Pfennig. 3 Stück, 30 Pfennig. Für die eine Sache, für die eine Person, für den einen Körper, für das eine Ich, für die eine Gesundheit. 10 Pfennig, 1 Groschen für das eine Ich. Oder für einen Körper des einen Kindes oder der einen Frau. Für 1 Groschen, für 10 Pfennig. Für einen... Käsebier, die echte Gummipuppe, etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen. Können sie ans Herz drücken, können sie ins Bad mitnehmen. Käsebier, die echte Gummipuppe.
Golisch sagte in der Redaktion, ich gehe heute für Bass durch die Leipziger Straße und will mir ein paar Schuhe auf Weihnachten kaufen. Sagt das Schuhfräulein zu mir, wollen sie Marke Balli oder wollen sie Marke Käsebier? Ich sage, lieber Fassung Golisch. Darauf erblasste das Schuhfräulein und wollte den Geschäftsführer holen.
Hätte es damals getaut, Herr Miermann, hätte Käsebier nie das Licht der Welt erblickt. Jetzt hat Käsebier im Sturm das Weltall erobert. Kommen Sie mit in den Sturm?« sagte er zu Fräulein Kohler.
Er stellte den Mantelkragen hoch, zog den Hut tief ins Gesicht, sagte zu Miermann,
»Leben Sie wohl, Heil und Sieg und fette Beute!«
und ging, ein alter Schmierenschauspieler, mit der Kohler, die groß und etwas plump noch immer einen Knoten zu ihrem langweiligen Gesicht trug. Sie hatte einen einfachen braunen Mantel an. So zogen sie los. Auf dem Dönhoffplatz war Weihnachtsmarkt. Pfefferkuchenherzen und Kandiszucker.
»Seidenschal, Stück vor Stück, drei Merker!« »Meine Gnädigste, kaufen Sie ja das herrliche Coty-Parfüm, den herrlichen Blumenduft, der Fabrikant hat pleite gemacht und darum verramschen wir alles für eine Mark. Das echte Coty-Parfüm, den herrlichen Blumenduft. Wie? Ihnen riecht's nicht nach Maiglöckchen? Mir riecht's herrlich, das echte Coty-Parfüm. Käsebier, etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen. Können Sie ans Herz drücken, können Sie ins Bad mitnehmen.« »Den kleinen Käsebier finden Sie nur hier, eine kleine Schraube gedreht und der kleine Käsebier singt. Wie soll er schlafen durch die dünne Wand? Millionen ernten Sie an Witz und Humor für 20 Pfennig am Stamm- oder Biertisch. Bloß eine kleine Schraube gedreht und schon wackelt er mit dem Kopf und singt. Das ist keine Hexerei, das ist keine Zauberei. Bloß eine kleine Schraube gedreht und der kleine Käsebier singt. Wie soll er schlafen durch die dünne Wand? Damit werden sie viel Spaß ernten am Stamm- oder Biertisch.«
Die Käsebierpuppe sang.
»Käsebier, die echte Gummipuppe, platzt nicht, springt nicht, ist unverwüstlich«, sagte der Nebenmann.
Golisch und Fräulein Kohler gingen weiter.
»Lametta, Lametta, drei Paketen Groschen.«
»Weihnachtskerzen, Weihnachtskerzen«,
sie gingen in ein Wäschegeschäft.
»Kleinigkeit«, sagte das Fräulein, »darf ich Ihnen unsere Neuheiten zeigen? Hier dieser entzückende Blumenstrauß aus Staubtüchern, reizend, nicht wahr? Hm? Oder hier das Neueste, Käsebier aus 4 Staubtüchern.«
»Nur noch Käsebier zu Weihnachten«, sagte Golisch.
Sie kauften den Staubtücher-Käsebier.